Lass uns nochmal aufstehen. Herr Jesus, wir sind auf dich angewiesen, dass du uns die Augen öffnest und dass du uns die Herzen öffnest. Herr, darum beten wir, dass das Wort, welches du uns sagst, dass es in das Innerste unseres Herzens fallen kann. Amen. Wenn ich hier stehe, fällt mir immer die Geschichte eines Pastors ein, der sagte im Anfang, die Predigt fällt heute aus, ich habe euch mal was zu sagen. Und ich, das ist immer mein Gebet im Vorfeld schon, dass es nicht eine Predigt wird, sondern dass Gott wirklich Gnade schenkt, dass er was zu sagen hat oder dass er durch mich redet. Und so auch jetzt in der weiteren Betrachtung der Apostelgeschichte. Abschied nehmen, da kommen wir jetzt zu, da haben wir letzte Woche schon einiges von gehört. Abschied nehmen tut weh, besonders wenn man von Menschen Abschied nehmen muss, die man lieb hat, zu denen man eine innige Beziehung hat. Wie viele Tränen sind schon beim Abschied geflossen, hier auch so in der Apostelgeschichte. Und ich denke auch, als unsere Tochter, das war die erste, die uns mal für ein Jahr lang verlassen hat, in die USA ging, da tat auch Abschied nehmen ganz besonders schwer. Mittlerweile hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, aber auch damals am Flughafen war das schwer und da flossen auch Tränen, obwohl der Abschied nur für ein Jahr war. Aber wir kennen das alle, sei es am Bahnhof, am Flughafen, manchmal auch am offenen Grab. Abschied nehmen von einem geliebten Menschen tut weh. Hier in den Versen der Apostelgeschichte, wo wir jetzt gleich weitermachen werden, in der Apostelgeschichte 20, nimmt Paulus Abschied von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Wir hatten vorher gelesen, dass er sie zu sich gerufen hat, und er nimmt Abschied von den Brüdern, mit denen er 3 Jahre lang die Schrift, also die Bibel, studiert hat, wodurch anscheinend ein besonderes und brüderliches und freundschaftliches Verhältnis entstanden ist. Hier zum Abschied, das hatten wir letztes Mal ansatzweise auch gehört, hier zum Abschied von den Brüdern aus Ephesus hinterlässt Paulus noch einmal was Bleibendes. Sascha hatte uns das letzte Mal gesagt, dass Abschiedsworte sind eigentlich solche Worte mit besonderem Gewicht, wo irgendwas Bleibendes weitergegeben wird. Und so finden wir in Apostelgeschichte 20, ab Vers 25, die Abschiedsworte des Paulus und ich behaupte mit besonderem Gewicht, weil Paulus wusste, das lesen wir in den letzten Versen gleich, dass er die Gruppe der Ältesten von Ephesus nie wieder sehen wird. Einzelne hat er schon wieder gesehen, aber nicht die Ältesten als Gesamtheit. Apostelgeschichte 20, Vers 25 beginnen wir. Und siehe, ich weiß, schreibt er, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin von allem Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder, betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Soweit. Das ist Paulus. Das ist der Abschied von Paulus von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Traurige, traurige Angelegenheit für die Ältesten, die ihn so lieb gehabt haben. Nicht alle Menschen, denen Paulus begegnete, wollten ihn beiseite schaffen. Wir haben das ja in der Vergangenheit, haben wir das ja gelesen, dass immer, wo Paulus aufgetreten ist, relativ viel Druck entstanden ist. Und was nicht oft mit Schläge und mit Knast geendet hat. Aber hier, die Gemeinde, hier war es anders. Die Leute hingen praktisch an Paulus. Die Gemeinde in Ephesus, die Paulus gegründet hat, war ihm höchst dankbar. Sie war dankbar darüber, dass er sich die Mühe gemacht hat, ihnen nicht irgendwas zu erzählen, sondern das Wort Gottes auszulegen. Aus dieser Dankbarkeit heraus entstanden Beziehungen und Freundschaften, und das führte zu diesen dramatischen Abschiedsszenen, die wir hier lesen, in Vers 37 und 38. Weinten, fielen um den Hals, ist natürlich auch ein bisschen kulturbedingt. Wir weinen nur, wir fallen den Leuten nicht noch zusätzlich um den Hals. Aber das ist die Stimmung, und die Lage wird hier wiedergegeben. Also ich sagte das gerade schon, wir sehen, wie sehr die Menschen an Paulus gehangen haben, aber auch nicht nur an Paulus als Person, sondern auch an dem gehangen haben, was Paulus ihnen vermittelt hat, was er ihnen weitergegeben hat. Und jetzt wollen wir uns ganz kurz damit beschäftigen, vielleicht auch nicht ganz kurz, was Paulus gepredigt hat, dass die Epheser ihn so lieb gewonnen hatten. Also ging ja nicht nur um das Wesen des Paulus, wie ich das gerade schon sagte. Das, warum sie ihn lieb gewonnen hatten, außergewöhnlich lieb gewonnen hatten, war die Botschaft, die er verkündigte. Weil Paulus hat die Botschaft der Rettung verkündigt. Das ist die große Botschaft, die überragende Botschaft des Paulus, dass er hier bei den Ephesern die Botschaft der Rettung verkündigt hat. Ohne Paulus hätten die Epheser vielleicht nichts von Jesus gehört. Oder vielleicht hätten die Epheser ohne Paulus erst viel später von Jesus gehört, was für manche unter Umständen schon zu spät gewesen wäre, wenn sie nämlich schon tot gewesen wäre. Und das hat das ausgemacht. Das hat den Paulus ausgemacht in Ephesus. Nicht seine Gestalt, seine Liebenswürdigkeit. Ich glaube, so ganz liebenswürdig war der Paulus nicht, wenn wir das mal so lesen. Er hat immer ein hartes Wort oder ein klares und strammes Wort gehabt, so dass man sich da schon sehr dran stoßen konnte. Also was es ausgemacht hat, war die Botschaft der Rettung. Diese Predigten von Paulus, von denen wir in der Vergangenheit auch einiges gelesen haben, haben Menschen gerettet. Gerettet vom ewigen Tod. Die Botschaft des Paulus hat Menschen gerettet vom ewigen Tod. Sie wurden vom ewigen Tod zum ewigen Leben geführt. Allen Menschen, denen er begegnete, hat Paulus diese Botschaft verkündigt. Das lesen wir in dem vielleicht etwas unverständlichen Vers 26. Da schreibt er, darum bezeuge ich euch, will es nochmal vorlesen, am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Was heißt das? Ich ist rein von aller Blut. Paulus beruft sich da an eine Stelle, die Gott dem Propheten Hesekiel gesagt hat. Das ist ganz interessant, wie er damit umgeht. Paulus beruft sich auf ein Wort aus dem Propheten Hesekiel. Hesekiel 3, Vers 18 zum Beispiel, sagt Gott, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, da geht es um ewigen Tod. Du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetaten willen sterben. Und jetzt kommt das mit dem Blut, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Da sagt Gott zu Hesekiel, das bist du, da bist du mit dran schuld, weil du den Gottlosen nicht gewarnt hast. Das heißt das, das Blut werde ich aus deiner Hand fordern. Du bist mit daran schuld, weil du ihn nicht gewarnt hast. Für welche, die mitschreiben, es gibt noch weitere Stellen in Hesekiel 3, Vers 20, sind alle fast wortgleich. Hesekiel 33, Vers 6, Hesekiel 33, Vers 8. Stehen gleich diese Worte. Wenn das Wort, welches Gott Hesekiel gesagt hat, auch für Paulus gilt, Paulus wendet das ja auf sich an, weil er sagt, dass er rein ist von allem Blut, das haben wir im Neuen Testament vorher nicht wieder gefunden. Wenn das Wort Gottes, welches Hesekiel gesagt hat, auch für Paulus gilt, dann gilt das wohl auch für uns. Wir können nicht ändern, ob jemand glaubt oder nicht. Das konnte auch Paulus nicht. Dieses wird uns innerhalb der Schrift auch nicht vermittelt, dass wir dafür Verantwortung tragen oder dass wir es beeinflussen können, dass jemand gläubig wird. Das können wir nicht. Aber nach diesem Wort und nach dem Wort von Paulus sind wir dem Menschen schuldig, ich weiß, was ich sage, aber sind wir den Menschen schuldig, das Wort von der Rettung weiterzusagen? Und nicht nur sagen, sondern auch entsprechend leben. Ich wiederhole das nochmal, weil ich das für ziemlich wichtig betrachte. Wir sind den Menschen schuldig, das Wort von der Rettung weiterzusagen. Wir sind nicht verantwortlich dafür, wie die Menschen damit umgehen. Auf gar keinen Fall. Aber wir sind es ihnen schuldig. Ich führe das gleich noch weiter auch. Und das nicht nur zu sagen, sondern auch entsprechend zu leben. Es gibt natürlich, haben wir alle unterschiedliche Begabungen. Da gibt es Leute, die können gut reden. Denen hat Gott das geschenkt, dass sie gut und liebevoll reden können. Ich weise nochmal auf Lutz Schäufler hin, wie herrlich und liebevoll er das Evangelium reden konnte. Das ist eine Begabung, die von Gott gekommen ist. Der andere hilft sehr gerne. Einer betet voller Zuversicht. Vielleicht auch zu Hause. Einer kann gut zuhören. Ein anderer hat vielleicht ein einladendes Wesen und bringt Freunde mit zum Gottesdienst oder zur Evangelisation und so weiter. Aber in all dem wollen wir nicht vergessen, dass wir das einsetzen, damit die Menschen um uns herum von Jesus hören. Wir wollen nicht vergessen, dass die Menschen von uns herum, die nicht bekehrt sind, ich werde das gleich noch weiter erläutern, die nicht bekehrt sind, das wollen wir nicht vergessen, dass sie ewig verloren sind, wenn sie sich nicht zu Jesus bekehren. Zur Bekehrung, ich möchte euch sagen noch, was eine Bekehrung ist. Eine Bekehrung ist kein Gottesdienstbesuch. Ich bin ja in der vergangenen Woche, letzte Woche bin ich wieder in der Ukraine gewesen und unser Freund in der Ukraine sagte uns, wie er sich bekehrt hat. Das fand ich genial. Das war das Beispiel, was Bekehrung ist. Er ist russisch-orthodox aufgewachsen. Und ich habe gefragt, André, was ist das, wie geht das in der russisch-orthodoxen Kirche? Ja, sagt er, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen und die Stunde in der Kirche bestand nur aus Liturgie. Es gibt keine Predigt in der russisch-orthodoxen Kirche. Nur Liturgie, also nur Abläufe. Wie ich gerade sagte, nur Abläufe. Das ist irgendein strammer Ablauf, fester Ablauf mit vorgesehenen Ritualien in der Kirche. Gut, er sagte, ich hatte die Geschichte schon mal von ihm gehört, aber ich hatte sie schon wieder vergessen. Er sagte, er ging leer in die Kirche rein und er kam noch leerer wieder raus. Und dann sein Großvater war irgendwas Höheres in dieser russisch-orthodoxen Kirche und er hatte oben auf dem Schrank, ganz oben auf dem Schrank, eine Bibel liegen. So groß, mit Leder, ein Band. Dann hat er gesagt, Opa, ich möchte mal in der Bibel lesen. Da hat der Opa gesagt, das ist nichts für dich, das ist nur was für Priester. Da dürfen nur Priester drin lesen. Aha. Dann hat er sein Studium angefangen. Er hat ein Elektronikstudium gemacht. Und da lag wieder eine Bibel. Und dann hat er gesagt, dann ist er zu der Bibel hingegangen. Er und sein Bruder Georg sind dann da hingegangen und wollten die Bibel nehmen. Dann hat der Lehrer gesagt, das ist nichts für dich. Das ist nur was für Atheisten. Da hat er gesagt, ich bin kein Atheist, darf nicht lesen. Und mein Großvater sagt, nur Priester dürfen lesen. Und dann hat er tatsächlich eine Nacht die Bibel von seinem Großvater genommen, er und sein Bruder, und dann haben sie angefangen, in dieser Bibel heimlich zu lesen. Ich will nur sagen, was Bekehrung ist. Ja? Und dann haben sie Jesus in der Bibel entdeckt. Und dann hat er begriffen, dass dieser Jesus rettet. Dass der Jesus, der ist, der Sünde vergibt. Dass das nicht um Liturgie geht oder um regelmäßige Besuche oder irgend sonst sowas, sondern dass es um eine Person geht, um eine Hinwendung zu Jesus. Und dann haben die beiden angefangen zu beten, haben sie angefangen zu Jesus zu beten und haben gesagt, wie wir das kennen, Herr Jesus, ich brauche dich. Das ist eine Bekehrung, versteht ihr das? Nicht ein Gottesdienstbesuch. Bekehrung ist, sich zu Jesus hinzuwenden und sagen, ich brauche dich, weil du meine Schuld am Kreuz bezahlt hast, weil du gestorben bist für mich. Das ist Bekehrung. Und genau das ist das, was wir als Auftrag haben, den Menschen zu sagen. Die Botschaft lautet ganz plump: Wenn du dich nicht bekehrst, wenn du dich nicht zu Jesus hinwendest, gehst du ewig verloren. Das kann man durchaus attraktiver machen. Ich habe es jetzt nur auf den Punkt bringen wollen. Das ist das, was wir schuldig sind, den Leuten zu sagen. Auf vielerlei Weise. Was wären wir für Freunde, wenn wir nicht vor der größten Katastrophe, die im Leben geschehen kann, wenn wir dann nicht warnen? Wir haben alle viele Freunde, mehr oder weniger, auch ungläubige Freunde. Aber jetzt nochmal, was wären wir für Freunde, wenn wir nicht vor der größten, wenn wir sie nicht vor der größten Katastrophe warnen würden, die im Leben passieren kann? Dann wären wir doch, wir könnten wir uns wirklich nicht Freunde nennen. Und hier sagt er, dass wir waren auf Vers 26 stehen geblieben. Bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Und das bedeutet, wenn du deinen Freund oder deinen Nächsten nicht gewarnt hast, wenn du ihn nicht gewarnt hast vor dem lebendigen Gott, ja, mit Angst darf man nicht argumentieren, hören wir heute. Was ein Quatsch, macht Paulus auch. Was ein Quatsch, hat Gott dem Hesekiel selber gesagt, geh hin, warn die Leute. Wenn du deine Freunde nicht gewarnt hast, dein Freund oder deine Freundin nicht gewarnt hast und er stirbt ohne Jesus, ohne sich zu bekehren, dann ist er ewig verloren und dann klebt sein Blut an deinen Händen. Du bist mitschuldig. Du bist mitschuldig, dass dieser arme Mensch auf ewig in der Gottesferne ist. Auf ewig in der Hölle ist. Das Blut klebt an seinen Händen. Das ist so Leben, das ist auch in unserem Leben, das machen wir auch mit unserem Leben. Was die Leute an unserem Leben sehen, was wir leben, wenn wir das nicht leben und die Leute sehen das und sagen, wo ist da Christus in dem Leben, wie der lebt, wie kann der Christ sein? Da klebt das Blut an unseren Händen. In 2. Korinther 2, Vers 15 steht, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden. Und wir sind auch ein Wohlgeruch unter denen, die verloren gehen. Weil wir das menschliche Zeugnis von Gott sind. Deshalb, den einen ist es ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Und die Ältesten von Ephesus, da ist Paulus der Geruch des Lebens zum Leben gewesen. Versteht ihr das? Paulus war der Geruch des Lebens zum Leben. Da haben sie gesagt, jawohl, das was der Paulus sagt und was der Paulus lebt, das ist wirkliches Leben. Da finde ich Jesus. Da kann ich in meine Sünde loswerden bei Jesus. Das war die Predigt des Paulus. Da kann ich meine Sünde loswerden bei Jesus. Rufe mich an in der Not und ich will dich retten. Da bei Jesus, da werde ich meine Sünde los. Das ist der Geruch des Paulus vom Leben zum Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die ein Geruch des Christus hat, vom Leben zum Leben. Dass die Menschen, die uns besuchen und hier hinkommen, dass die Jesus kennenlernen und sagen, jawohl, das ist die Wahrheit. Ich muss leiser sprechen. Ich will euch nicht anschreien. Aber das ist die Wahrheit. Das ist mein tiefster und innigster Wunsch. Dass wir einen Geruch des Lebens zum Leben nehmen. Und dass wir ein Verhältnis kriegen wie Paulus zu den Ephesern. Dass wenn einer von uns geht, dass wir wirklich innerlich weinen. weil ein Geruch des Lebens uns verlässt. Ein Geruch des Lebens zum Leben. Paulus sagt in Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, das ist der Geruch des Lebens im Leben. Nichts zu verschweigen. Kernbotschaft, wenn du nicht umkehrst, mein Freund, dann gehst du verloren. Mein Freund, wenn du nicht umkehrst, gehst du verloren. Der Geruch des Lebens im Leben. Ich habe nichts verschwiegen. Ich habe gepredigt über Himmel und habe gepredigt über Hölle. Habe gepredigt über Sünde und über Tod. Ich habe nichts verschwiegen. Auch wenn es den Leuten an manchen Stellen viel zu nahe gegangen ist. Aber ich habe nichts verschwiegen. Ich wollte eigentlich erst nur über diesen einen Vers predigen. Ich habe nichts verschwiegen. Das ist unsere Verantwortung. Und nicht, ob jemand gläubig wird oder nicht. Den Ratschluss Gottes, den Paulus hier erwähnt, bezieht sich auf das, was damals schon zu lesen war im vorhandenen Alten Testament. Da hat Gott schon im Alten Testament, im alten Bund, hat Gott schon seinen vollkommenen Ratschluss den Menschen mitgeteilt. Im Alten Testament. Ich bin froh, dass ich ein Kind des Neuen Testaments bin, da gar keine Frage. Aber Gott hat es im Alten Testament schon mitgeteilt. Angefangen mit dem ersten Gebot, welches Gott den Menschen gab, und angefangen mit dem Widerstand der ersten Menschen gegen Gott. Ich habe es mal rausgesucht, ich habe das schon öfter mal ausgeführt hier, aber ich habe es mal rausgesucht, dass wir das mal nachvollziehen können, chronologisch vielleicht mal nachvollziehen. Widerstand gegen Gott, 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und dann kommt die Reaktion des Menschen. 1. Mose 3, Vers 6. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Erste Gebot, Widerstand des Menschen. Der Mensch aß. Und dann kommt die Trennung von Gott und dem Menschen. Gott musste sich trennen von der Sünde des Menschen. 1. Mose 3, Vers 23. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Ich sage die Bibelstelle nochmal, ich glaube, ich habe sie verschluckt etwas. 1. Mose 3, Vers 23. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ ihn östlich vom Garten Eden die Cherubin lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das war der Rausschmiss aus dem Paradies. Das war die Trennung von Gott und dem Menschen. Damit ist das natürlich nicht zu Ende, weil der ganze Ratschluss spricht auch von der Gnade Gottes. In 1. Mose 6, Vers 8, ich habe mal geguckt, wann das erste Mal das Wort Gnade in der Schrift war. 1. Mose 6, Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Wisst ihr, da hat Gott sich von den Menschen trennen müssen und Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dann ist der, geht der Ratschluss weiter, wie Gott wieder den Kontakt mit den Menschen gesucht hat. Erstmal hat Noah Gnade gefunden und dann sucht Gott wieder Kontakt zu Menschen. Nicht der Mensch hat Kontakt zu Gott gesucht. Gott hat Kontakt zu dem Menschen gesucht. Und der Ratschluss sagt, wie mit Sünde umgegangen wurde, dass ihm Sünde zugedeckt wurde, nämlich durch Opfer, durch Blut. Dritte Mose 9, Vers 3 wird das wahrscheinlich sein. Ich kann das hier nicht lesen, was ich geschrieben habe. Gott redete zu den Kindern Israels und spricht: Nimm ein Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Lamm, ein Jahr alt und makellos zum Brandopfer. Ferner ein Stier und ein Widder zum Friedensopfer, um sie vor dem Herrn zu opfern. Und ein mit Öl angerührtes Speiseopfer. Denn heute wird euch der Herr erscheinen. Da sucht Gott wieder Kontakt zu den Menschen. Und durch die Opfer des Alten Testamentes wurde keine Sünde vergeben, sondern wurde die Sünde zugedeckt, bedeckt. Die Sünde war nicht weg, sie war bedeckt. Aber der Ratschluss spricht dann weiter von der Liebe Gottes, von der Liebe Gottes. Müsst ihr euch vorstellen, was ein Mensch mit Gott macht. Und es hat Gott nicht daran gehindert, den Menschen weiter zu lieben. 5. Mose 7, Vers 7. Da sagt er zu den Israeliten: Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern, sagt er weiter, weil der Herr euch liebte. Gott hat sich den Menschen zugewandt, das ist der Ratschluss Gottes gewesen. Das ist gehört, sind Auszüge aus dem Ratschluss Gottes. Er hat sich dem Menschen zugewandt, weil er euch liebte. Das ist die Motivation. Was haben wir für einen Gott? Und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt, da spricht er aus der Sklaverei von Ägypten, und dich erlöst aus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten, geht auch hier dann weiter. Also die Motivation, der Ratschluss Gottes ist, dass seine Liebe zu den Menschen nicht aufgehört hat, obwohl sie ihn missachtet haben, obwohl sie sich bewusst, ganz bewusst gegen ihn entschieden haben, hat seine Liebe nicht aufgehört. Und dann kommt sein Versprechen im Alten Testament auch an vielen Stellen, wo Gott sagt, und es wird eine Zeit kommen, wo ich das Problem der Sünde endgültig lösen werde. Das ist da am Kreuz passiert. Da am Kreuz hat Gott das Problem der Sünde endgültig gelöst, weil da ist Jesus, der ohne Sünde war. 1. Petrus 2, Vers 22. Wo er, der ohne Sünde war, der ist zur Sünde gemacht worden für uns. Ich sagte es gerade schon ansatzweise, was Bekehrung ist. Und die Lösung dafür, die Sicht auf die Lösung, finden wir im Ratschluss Gottes, den Paulus verkündigt hat hier im Alten Testament. Eins der bekanntesten Stellen ist in Jesaja 53, wo über Jesus steht. Ja, wir können lachen, Jesus war noch nicht geboren, kam erst 500 Jahre später. Aber das Versprechen Gottes hat er schon unverbrüchlich hier gegeben, hat geschrieben. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Da geht man so dran vorbei an dem Kerl, der sein Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt worden, steht im Alten Testament, durchbohrt worden. Der Speer ging ja durch seine Seite, er war durchbohrt worden, um unserer Vergehen willen. Da hat Gott uns gesagt, es gibt eine Lösung. Da ist jemand, der wird durchbohrt, um deiner Vergehen willen. Wunderbar. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Ich habe noch eine Stelle rausgesucht, die muss ich euch sagen, in Joel 3, Vers 5. Und es wird geschehen, steht da. Und es wird geschehen. Das haben wir schon zigmal mehrmals in der Apostelgeschichte gelesen. Das steht im Alten Testament. Und es wird geschehen. Jeder, der regelmäßig in Gottesdienst kommt, wird gerettet werden. Steht da natürlich nicht. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Joel 3, Vers 5. Da macht Gott uns eine Sicht in seinem unendlichen, weisen Ratschluss, was Gott mit den Menschen vorhat. Mit uns vorhat. Ruf den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Ratschluss Gottes. Der gigantische und einmalige Rettungsplan für Menschen, die sich durch Sünde von Gott entfernt haben. Das ist der vollkommene Rettungsplan für Menschen, die sich durch Sünde von Gott entfernt haben. Ein einmaliger Ratschluss, den Paulus 3 Jahre in Ephesus gepredigt hat. Ein Ratschluss des einzigartigen, lebendigen und liebenden Gottes, der die Menschen trotz ihrer Sünde nicht fallen lassen will, weil er sie unendlich liebt. Und wenn du heute nichts aus dem Gottesdienst rausnimmst, aber eins darfst du mit rausnehmen, er liebt dich. Egal in welchem Zustand du bist. Es gibt nichts, sagte ich vor einigen Wochen schon, aber nicht hier. Es gibt nichts, was dich von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts. Es gibt keine Tat, die so schlimm sein könnte, dass Gott aufhören würde, dich zu lieben. Du kannst noch so verkorkst sein. Auf andersrum, uns Christen, muss ich sagen, es gibt auch nichts, was uns wert machen würde, dass Gott uns jetzt mehr lieben würde, wenn wir jetzt, was weiß ich, Paulus schreibt, all unser Geld den Armen geben würden. Da liebt Gott uns nicht mehr. Wenn Gott liebt, dann liebt er vollkommen. Und hier haben wir gelesen, dass Gott den Menschen liebt. Wir müssen dabei sagen, für Gott ist das gar keine Frage, wir müssen dabei sagen, trotz allem, obwohl er mich kennt, obwohl er genau weiß, was ich für ein Kerl bin. Nimm das bitte mit heute, wenn du alles andere vergessen hast, aber das nimm bitte mit. Er liebt dich. Und das gilt es festzuhalten, allen Angriffen zum Trotz. Wir haben gerade in Apostelgeschichte 20 gelesen, dass Angriffe kommen werden. Ja, die großen Angriffe, die kommen, das sind Angriffe, dass die Liebe Gottes gegen uns in Frage gestellt wird. Das sind die großen Angriffe, die kommen. Dass einer sagt, na, mein Freund, so wie du lebst, nein, dann liebt Gott dich nicht mehr. Das sind die Angriffe, die kommen. Hier in der Apostelgeschichte haben wir in der Vergangenheit gelesen, da haben wir gesagt, ja, das ist ja alles richtig, Aber wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann hat Gott dich nicht lieb. Dann kann Gott dich nicht lieb haben. Das sind die Angriffe, finden wir jetzt in Vers 28. Also es gilt daran, festzuhalten, allen Angriffen zum Trotz, finden wir in Vers 28 einen besonders interessanten Hinweis auf die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Der Leiter, der Hinweis lautet: So habe nun Acht auf dich selbst. Das ist ganz interessant. Bleibe doch bitte in dieser Liebe. Bleibe doch an dieser Liebe. Klammer dich doch einfach an Jesus. Habe in erster Linie, habe Acht auf dich selbst, dass du in deinem Verhältnis, sagt er zu den Ältesten in Ephesus, nicht zu irgendjemand, der jetzt gerettet werden müsste, zu den Ältesten in Ephesus, sagt er das, bleibe bei Jesus. Da achte drauf. Bleib bei dem Ratschluss Gottes. Der Ratschluss Gottes ist ausreichend und er ist auch für dich ist er ausreichend. Bleibe, achte auf dich selbst. In erster Linie müsst ihr Ältesten auf euch selbst achten. Das ist als Ältester, will ich euch nur mal sagen, gar nicht so einfach. Weil wenn man anfängt, Bibel zu lesen, dann hat man gleich Auslegungen dabei. Also im Kopf. Es gibt ja kaum Stellen, die man nicht schon mal ausgelegt bekommen hat, gehört hat oder selber schon mal ausgelegt hat. Das ist gar nicht so einfach. Darauf zu achten, da geht das gar nicht drum. Es geht drum, achte auf dich selbst. Was hat das die Schrift, was hat das Wort Gottes mir zu sagen? Und heute Morgen hat das Wort mir zu sagen, er liebt mich. Das hat es mir heute zu sagen. Er liebt mich. Achte auf dich selbst. In erster Linie müssen Ältesten auf sich selbst achten. Achtet darauf, ihr Ältesten, dass ihr ganz nah bei Jesus bleibt und ganz nah an dem bleibt, was Gott uns in der Bibel mitteilt. Und dann wird die Gemeinde in der Folge auch genauso wie die Ältesten, ganz nah und treu, genau wie die Ältesten, bei Jesus bleiben. Das ist ein ganz einfacher Umkehrschluss. Und sich ganz und gar auf Gottes Ratschluss oder Gottes Rettungsplan verlassen. Und nur darauf, einzig und allein darauf verlassen. Ich wiederhole das gerne nochmal, nicht auf eine Tat. Gottes Rettungsplan ist nicht an Bedingungen gebunden, die wir vorher erfüllen müssen, außer dass wir den Herrn anrufen in unserer Not, dass wir erkennen, dass wir voller Sünde sind. Dann wird sich die Gemeinde darauf verlassen, dass sie durch das Blut, welches am Kreuz geflossen ist, von ihrer Sünde frei geworden ist. Offenbarung 1, Vers 5 lesen wir. Wir feiern auch gleich das Abendmahl, dann erinnern wir uns nochmal daran. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut. Das Waschmittel für Sünde ist kein Wasser und kein Meisterpropper. Das Waschmittel für Sünde ist Blut. Es war bei den Opfern im Alten Testament, es waren blutige Angelegenheiten, das Blut, die wurden geschächtet, die Tiere, das Blut wurde an den Altar gesprengt. Und dadurch, da war das Mittel schon Blut und am Kreuz das endgültige Mittel war auch Blut. Das Blut, welches wir in dem Bild des Gewächs des Weinstocks, sage ich dazu, des Traubensaftes wiederfinden. Nichts wäscht unsere Sünde weg, nur das Blut von Jesus. Ganz konsequent denken und leben. Ich sage es jetzt nochmal. Nichts wäscht unsere Sünde weg, nur das Blut von Jesus. Ganz konsequent denken und leben. Immer, was wir tun, zu Ende denken. Dann kommt zum Schluss noch die Warnung, die heute noch so aktuell ist wie damals. Wenn man die Zahlen hier liest, dann merkt man förmlich, wie Paulus das Herz zerreißt um die Sorge der jungen Gemeinde. Vers 29 und 30, denn ich weiß, dass mein Abschied räuberische Wölfe zu euch hinkommen werden und die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Seit Anfang der Gemeinde versucht der Teufel, die Gemeinde zu zerstören und vor allen Dingen kampfunfähig zu machen. Von Jesus wegreißen kann uns der Teufel auch nicht mehr. Das kann er nicht, aber er kann uns kampfunfähig machen. Die Warnung gilt für uns als Älteste und gilt auch der Gemeinde. Es werden in der Gemeinde Männer aufstehen, die die Gläubigen von Jesus wegziehen und in ihre Gefolgschaft ziehen. In ihre. Wenn da steht, in ihre Gefolgschaft, heißt das, sie folgen nicht mehr Jesus. Sondern sie folgen irgendjemandem hinterher. Und das offenbart sich sehr oft durch eine Sonderlehre. Dass dann kommt, ich habe es in der Vergangenheit schon mal erläutert, dass dann kommt Jesus und. Die Abhängigkeit Die Abhängigkeit darf allein vom Wort Gottes und von der Bibel sein. Paulus schreibt hier, dass er kein Geld genommen hat, dass er weder Gold noch Silber noch Kleidung noch irgendwas genommen hat. Das schreibt er, vermute ich, damit die Leute sehen, dass er von keinem Menschen abhängig gewesen ist. Dass er auch in seinem Denken frei war, dass er einzig und allein an die Schrift gebunden war. Dass die Juden nicht sagen können, aus denen er ja kam, pass mal auf, du kriegst jetzt so viel Geld von uns, wir ziehen dich jetzt schon 20 Jahre hier durch. 20 Jahre war ja noch kein Thema, es konnte nicht sein, aber heute könnte das sein. Wir ziehen dich jetzt schon 20 Jahre jetzt hier durch, jetzt hast du auch gefälligst das zu sagen, was wir dir jetzt sagen. Jetzt hast du auch gefälligst zu sagen, dass die Leute beschnitten werden müssen. Und deshalb, das müssen wir darauf achten, dass wir unabhängig bleiben in unserem Reden und in unseren Gedanken, dass wir nicht, schreibt Paulus, dass er nichts genommen hat. Dass er unabhängig ist, dass keiner auf ihn Druck ausüben konnte. Mit dem Druck, das geht sehr schnell. So ging es dem Pastor Olaf Latzel der St. Martini-Gemeinde in Bremen, der eine Predigt aus Richter 6, Vers 25 bis 35 hielt, unter dem Titel An Gideon die Reinigung von fremden Göttern lernen. Ich empfehle euch, die im Internet ganz dringend im Internet mal nachzuhören. Empfehle ich euch ganz dringend. Richter 6, Vers 25 bis 35. Sie können nachher kommen, ich kann euch den Namen nochmal sagen oder wie auch immer. Das Ergebnis der Predigt war, die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Die Vorwürfe lauten auf geistige Brandstiftung, Fundamentalismus pur, Fremdenhass, Beleidigung anderer Religionen, ja sogar Volksverhetzung. Beschuldigt wird Olaf Latzel, Pastor an der evangelischen Kirchengemeinde in Bremen. Dieser Olaf Latzel, will ich euch mal ganz am Rande sagen, hat übrigens vor 14 Tagen eine Bibelwoche bei der Gemeinde von Lutz Schäufler gemacht. Nur, dass wir mal wissen, wo wir sind oder wie das endet, wenn wir abhängig sind von Geld oder abhängig sind von irgendjemand. Grund für die Aufregung und Empörung bei Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Kirche ist eine Predigt von Pastor Latzel am 18. Januar 2015 über Richter 6, Vers 25 bis 35 unter dem Titel, wie ich es gerade schon sagte, An Gideon die Reinigung von fremden Göttern lernen, hatte Latzel unter anderem das Verhältnis von Christentum und Islam thematisiert und seine Gemeinde vor einem synkretistischen Lebensstil gewarnt. Synkretistischer Lebensstil bedeutet hier, dass auch zu akzeptieren, was der Koran lehrt, hier an dieser Stelle. Ihr müsst euch die Predigt unbedingt anhören. Also er hat seine Gemeinde davor gewarnt und er hat einige wahre Dinge über den Islam gesagt. Aber in Wirklichkeit war das Problem ganz anderes. In Wirklichkeit hat unser Bruder Latzel gegen die Political Correctness verstoßen. Er hat was gesagt, was man nicht sagen darf, was man nicht sagt. Und das hat diesen Aufruhr gegeben. Wie ich gerade schon sagte, ich bitte euch dringend, die Predigt anzuhören, steht online und ist für mich persönlich eine der besten Predigten, die ich je gehört habe. Unbedingt empfehlenswert. Viele Verführer sind unterwegs. Die Verführer heute, die uns sagen, um bei diesem Beispiel zu sehen, ja, das ist alles friedlich. Wir beten den gleichen Gott an. Der Oberste der evangelischen Kirche Deutschland hängt sein Kreuz ab, wenn er im Libanon ist und so ein Zeug. Das sind die Verführer unserer heutigen Zeit. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich könnte euch noch viele Beispiele nennen. Bitte haltet die Augen auf. Deshalb, weil viele Verführer unterwegs sind, wollen wir die Augen aufhalten und nicht dem Mainstream folgen, sondern nur Jesus folgen. Und zwar Jesus als den Gekreuzigten. Ich schließe mit 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Ja, da steht das auch wieder mit ermahnen. Dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.